Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Der 28. November 2024 ist für Deutschlands Energiebranche ein entscheidendes Datum, denn es gab gleich zwei richtungsweisende gerichtliche Entscheidungen. Zum einen hat das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden, ob ein Baustein der Strompreisbremse rechtens war, und zum anderen hat der Europäische Gerichtshof am selben Tag über die Netzentgeltfreiheit in Kundenanlagen entschieden. Worum geht es bei diesen beiden Entscheidungen? Welche Auswirkungen sind momentan absehbar? Wer kann davon betroffen sein? Kleiner Spoiler am Rande, der Kreis ist potenziell groß. Energieversorger, Fabriken, Unis, Krankenhäuser, Shoppingcenter bis hin zu Campingplätzen, aber dazu später mehr. Und vor allem besteht jetzt akuter Handlungsbedarf bei den Unternehmen. Das klären wir heute bei Law aufs Ohr. Ich freue mich, Dr. Christian Ertel als Experten zu begrüßen. Lieber Christian, ganz herzlich willkommen am Mikrofon.
Danke, lieber Martin. Ich freue mich heute auch hier zu sein und über die Entscheidungen zu sprechen, die ja schon ein bisschen viral gegangen sind, habe ich das Gefühl gehabt, auf Social Media. Und insoweit, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, sich den beiden Themen zu widmen heute.
Sehr gut. Ja, wie immer bei unserem kleinen Podcast wollen wir dich erstmal kurz persönlich vorstellen. Man muss ja sagen, du bist quasi Wiederholungstäter, denn wir hatten dich schon mal zu Gast im Sommer. Aber für alle, die Folge vielleicht verpasst haben oder das nicht mehr präsent haben, stell dich mal doch bitte mal ganz kurz vor. Ja, wie kam es denn dazu, dass du dich auf die Energiewirtschaft spezialisiert hast?
Das ist schon relativ lange her, muss man sagen. Das hat im Studium angefangen. Ich habe Passion gehabt fürs öffentliche Recht und einer unserer Universitätsprofessoren hat sich gedacht, das Energierecht wäre ein neues spannendes Feld, und wir haben damals in einem Seminar da eingetaucht und ich fand das wirklich ganz interessant. Habe dann mal als wissenschaftlicher Mitarbeiter einen Ausflug gemacht zu Becker, Bittner und Held, die eine bekannte Kanzlei für Energierecht sind. Und habe mich dann nachher dafür entschieden, auch meine Doktorarbeit da drin zu schreiben und Energierecht zu promovieren und letzten Endes auch Anwalt im Energierecht zu werden. Und wie soll ich sagen, dass ich heute schon zum zweiten Mal hier sein darf, zeigt, glaube ich, auch, dass das Thema ganz interessant ist und man immer am politischen Zeitgeschehen dran ist, was unser Rechtsgebiet, glaube ich, besonders spannend macht.
Hast es also noch nicht bereut, dich in diese Richtung spezialisiert zu haben? Ja, sehr gut. Was denkst du, was war denn bis dato so das spannendste Projekt, an dem du bislang mitgearbeitet hast?
Ich glaube, das spannendste Projekt in der Einzelheit rauszufinden, ist relativ schwierig. Wir haben, glaube ich, schon eine Vielzahl von ganz spannenden Projekten gemacht. Was ich immer gerne irgendwie hervorhebe im Energierecht, was mir besonders viel Spaß macht, ist, dass wir an neuen Themen irgendwie an vorderster Front sind und dass es insoweit nicht langweilig wird. Und das macht mir, glaube ich, auch am meisten Spaß. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren insbesondere viel gemacht zu großen Batteriespeicherthemen, die jetzt im Zuge der Energiewende gekommen sind. Wir haben das Thema Wasserstoff, was relativ präsent ist in Deutschland zur Demokratisierung. Wir haben das große Thema Datencenter, was sozusagen auch zunehmend ist und wie man das eigentlich abbildet von der ganzen Stromversorgung, von den neuen Regulatorien, die da gekommen sind. Das macht mir, glaube ich, am meisten Spaß, dass sich unser Rechtsgebiet ständig verändert und wir immer an neuen Entwicklungen am Puls der Zeit dabei sein dürfen.
Sehr gut. Ja, genau. Es bleibt immer spannend. Das zeigt ja auch die Folge, glaube ich, heute und das Thema. Eine Frage noch zu dir. Weihnachten und das neue Jahr stehen ja bekanntlich vor der Tür. Könntest du uns vielleicht deine guten Vorsätze fürs neue Jahr schon verraten?
Ehrlich gesagt, glaube ich, so ganz drüber nachgedacht habe ich noch nicht. Das neue Jahr wirkt noch ein Stück weit weg, könnte man sagen, auch wenn es direkt vor der Tür ist. Aber es gibt, glaube ich, noch, bevor ich tatsächlich in Urlaub gehe, genug zu tun. Aber ich glaube, ein allgemeiner guter Grundsatz ist immer, ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.
Das ist immer gut. Sehr schön. Alles klar. Ja, zurück zu unserem Thema. Und wir haben ja gesagt, wir haben heute das große Paket vor, sozusagen Urteile im Doppelpack. Wir fangen mal an mit dem Bundesverfassungsgericht zur Strompreisbremse. Das war ja auch am 28. November, wie gesagt. Dabei ging es, glaube ich, um die Frage, ob die sogenannten rund 200 Millionen Euro an Überschusserlösen, die der Staat im Jahr 2022 von den Stromerzeugern einkassiert hat, um diese Strompreisbremse zu finanzieren, ob das verfassungskonform war. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg, bevor es um das Urteil selber geht. Frisch doch bitte nochmal kurz unser Gedächtnis auf. Also Strompreisbremse, Überschusserlöse beziehungsweise diese Zufallsgewinne. Wie war das gleich nochmal? Wie funktionierte das überhaupt?
Genau, also ich glaube, die Strompreisbremse hat ja fast jeder mitgekriegt in Deutschland, dass es ja im Rahmen der Energiekrise tatsächlich zu weit steigenden Preisen gekommen ist, auch für die Haushalte zu Hause. Es wurde ja dann lange Zeit überlegt, ob der Preis gedeckelt wird in irgendeiner Art und Weise, bis der Gesetzgeber sich dann tatsächlich zur Strompreisbremse durchgerungen hat und dann sozusagen für die Haushaltskunden als auch für Gewerbebetriebe und große Unternehmen die Strompreise tatsächlich durch die Strompreisbremse gekappt wurde. Darüber hat das Bundesverfassungsgericht aber am Ende des Tages gar nicht entschieden, sondern über die Finanzierung des Ganzen. Nämlich sollte ein Teil davon finanziert werden, dadurch, dass man gesagt hat, es gab auch besondere Gewinner in dieser Energiekrise, die aufgrund dieser hohen Preise besonders profitiert haben. Insbesondere auch Betreiber von erneuerbaren Energienanlagen, die ihren Strom am Markt verkauft haben und dann durch besonders hohe Preise profitiert hatten. Da wollte man einen Teil von diesen wirklich hohen Erlösen, die wohlgegebenermaßen nur am Anfang der Strompreisbremse tatsächlich bestanden, die wollte man dann sozusagen abschöpfen. Und dagegen haben sich die erneuerbaren Energienbetreiber und noch ein paar andere Kraftwerksbetreiber letzten Endes mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil gewehrt.
Genau, vielleicht kannst du es mir noch mal einmal kurz erklären, warum haben die denn so viel eingenommen damals bei dieser Strompreisbremse? Nach welchem Prinzip werden die denn vergütet, diese Kraftwerksbetreiber?
Genau, letzten Endes ist mittlerweile auch in dem erneuerbaren Energienbereich jeder dazu verpflichtet, seinen Strom direkt zu vermarkten. Das heißt, ich muss den im Zweifel an der Börse verkaufen oder habe halt unmittelbare Verträge mit Drittunternehmen. Und dann insoweit ist mein Erlös natürlich abhängig vom Börsenstrompreis. Und der Börsenstrompreis, da, das wurde auch viel diskutiert, diese Merit-Order-Prinzip, nachdem sich der Strompreis letzten Endes zusammensetzt, ob das quasi in den Situationen das richtige Prinzip sei oder ob man das ändern müsste. Am Ende des Tages, was heißt das in dem Zusammenhang? Das heißt, dass sich der Strom danach richtet, wie viel Strom brauche ich eigentlich aktuell und wo kriege ich nachher den Strom her? Und die Erzeugungsanlage, die ich sozusagen brauche, um, ich nenne es jetzt mal, die letzte Kilowattstunde Strom, die ich tatsächlich benötige, auch einzuspeisen, die wird dann nachher als Grundlage genommen und ist meistens sozusagen dann der teuerste Erzeuger für die ganze Strompreisbildung an der Strombörse. Das heißt, wenn jetzt die Stromerzeugung mit Gaskraftwerken besonders teuer war, weil Russland den Gasimport eingestellt hat nach Deutschland und wir Gas aus anderen Ländern kurzfristig beziehen mussten und für dieses Gas dann wesentlich mehr Geld bezahlt haben, dass dann die Stromerzeugung sozusagen insgesamt teurer geworden ist an der Branche, wodurch natürlich erneuerbare Energienanlagenbetreiber zum Beispiel besonders profitiert haben, weil ja da der Strom durch Sonne und Wind erzeugt wird und die ja bekanntermaßen nicht teurer geworden sind im Rahmen der Energiekrise beziehungsweise durch den ganzen Russland- und Ukraine-Krieg.
Okay. Was genau hat jetzt das Bundesverfassungsgericht da entschieden?
Genau, das Bundesverfassungsgericht hat letzten Endes darüber entschieden, ob das gerechtfertigt war, den Betreibern von entsprechenden Kraftwerken oder erneuerbaren Energienanlagen einen Teil ihres Gewinns wegzunehmen, so müsste man es ja sagen, um den dann nachher umzuverteilen. Und da waren zwei Sachen besonders interessant. Das eine war, dass man sich relativ juristisch, formalistisch darauf gestützt hat, auf die Frage, ist das eigentlich mit unserem Finanzverfassungsrecht konform? Das heißt, darf der Staat sozusagen solche Maßnahmen erlassen und Geld von jemandem nehmen und zu jemandem anders transferieren? Die Betreiber, die dann nachher die Verfassungsbeschwerde eingereicht haben, haben mir argumentiert, dass es eine unzulässige Sonderabgabe ist. Das ist eine relativ alte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die immer mal wieder präsent wird, wonach so eine Sonderabgabe eigentlich nur unter relativ strikten Voraussetzungen gewährt werden kann. Und ansonsten man natürlich sagt, der Staat ist vordringlich dazu berechtigt, seine Einkommen über Steuern zu generieren. Das heißt, du musst letzten Endes eigentlich von allen Bürgern seine Mittel über Steuern einnehmen und bestimmte Sonderabgaben, das heißt Abgaben, die jetzt eine spezifische Gruppe betreffen, die sollen halt nur unter bestimmten Ausnahmebedingungen eingenommen werden. Und da hat das Bundesverfassungsgericht relativ interessant entschieden und gesagt, dass dieses ganze Thema der Sonderabgaben hier gar nicht zum Tragen gekommen ist, weil es sich nicht um eine Sonderabgabe handelt und das damit verneint am Ende des Tages, dass man gesagt hat, naja, wir haben hier einen Mechanismus, der wurde abgewickelt nicht zwischen dem Staat am Ende des Tages, sondern zwischen Privaten. Das heißt, man hat den Erzeugern von erneuerbaren Energienanlagen gewisse Übererlöse weggenommen durch Übertragungsnetzbetreiber oder andere Stellen und diese Erlöse unmittelbar quasi den Verbrauchern zugute gegeben. Und dadurch, dass das Gesetz sozusagen eine Lösung geschaffen hat, die ein Stück weit am Staat vorbeigeht, so könnte man es formulieren, man diese Sonderabgabeneigenschaft abgelehnt hat beim Bundesverfassungsgericht und damit sich auf die Frage konzentriert hat, wurde denn in die Verfassungsgüter der Anlagenbetreiber eingegriffen? Das heißt letzten Endes in Artikel 14 und in Artikel 12. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, wir haben hier schon einen Eingriff vorliegen in die Grundrechte, aber in einer besonderen Ausnahmesituation, wie man die hatte im Rahmen der Energiekrise, sei es doch gerechtfertigt, diese Übererlöse, die man da generiert hat, zum Wohle der Allgemeinheit nachher einzusetzen und letzten Endes in einem, ich würde es mal platt formulieren, Robin-Hood-Prinzip, den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben. Obwohl das sicherlich ein bisschen hinkt, der Vergleich an der einen oder anderen Stelle. Aber diese Idee hat das Bundesverfassungsgericht aufgegriffen und gesagt, dass das in der Extremsituation, die es hier vorliegend bejaht hat in der Energiekrise, durchaus gerechtfertigt ist, um diesen Verfassungseingriff dann nachher auch tatsächlich zu rechtfertigen. Und insoweit wurde die Verfassungsbeschwerde vollständig abgewiesen. Das Urteil. Das heißt, es bleibt dabei, dass die knapp 200 Millionen Euro, die an Überschuss erlösen, ich glaube nur bei erneuerbaren Energienanlagenbetreibern, da tatsächlich sozusagen eingenommen wurden oder abgeschöpft wurden, dass die jetzt auch tatsächlich abgeschöpft bleiben und natürlich ein Stück weit dazu beitragen, die Strompreisbremse zu finanzieren, die ja mittlerweile auch vorbei ist. Es gibt ja mittlerweile auch seit 2024 schon mal das ganze Jahr gar keine Strompreisbremse mehr. Aber der Finanzierungsaufwand und der Aufwand, der sozusagen im Nachgang mit der ganzen Abwicklung entsteht, der ist natürlich noch heute präsent. Und insoweit ist natürlich trotz alledem der Staatshaushalt ein Stück weit weniger belastet. Aber hier kann man, glaube ich, auch dazu sagen, dass der Effekt, den man sich, glaube ich, damals erhofft hatte, von dieser Überschusserlösabschöpfung weitaus geringer war, als der nachher dann tatsächlich eingetreten ist. Also die 200 Millionen Euro, ich glaube, von allen Kraftwerksbetreibern waren es tatsächlich ein bisschen mehr, war aber weit unter dem sozusagen, was die Strompreisbremse am Ende des Tages gekostet hat. Ich glaube, da redet man über einen Betrag über 8-10 Milliarden Euro.
Ja, in der Tat. Also in dem Zusammenhang sozusagen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hat dich das überrascht, dieses Urteil? Oder war das so wie erwartet?
Also wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich auch zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes tendiert. Und ich glaube, wenn man mich vor 3 oder 4 Jahren gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar noch mehr zu der Entscheidung tendiert. Ich glaube, es war ein Stück weit offen, die Entscheidung, aufgrund der jüngsten verfassungsgerichtlichen Entscheidung zum Klimafonds. Ich glaube, das hat auch viele Leute überrascht, dass das Bundesverfassungsgericht da tatsächlich die Praxis der Bundesregierung gekippt hat und gesagt hat, entsprechende Schattenhaushalte darf es quasi nicht geben unter den Voraussetzungen. Und hier hatte man natürlich so einen ähnlichen Eindruck, dass man sagt, wenn man jetzt Mechanismen macht, die letzten Endes ein Stück weit am Staat vorbeigehen, aber staatlich initiiert sind, ob man dafür nicht trotzdem besondere Rechtfertigungen, sei es ähnliche wie bei der Sonderabgabe oder die gleichen bei der Sonderabgabe fordert. Und das war, glaube ich, sehr spannend zu sehen, wie das Bundesverfassungsgericht hier agiert. Man muss sagen, soweit es die Handlungsmöglichkeiten der Regierung vielleicht mit der Entscheidung zum Klimafonds ein Stück weit eingeschränkt hat, hat es jetzt die Tür wieder ein Stück weit aufgemacht, zumindest in Ausnahmesituationen hier als Staat so zu agieren und auch quasi unbeteiligte Dritte, die vielleicht aber besondere Gewinne vereinnahmt haben, in die Verantwortung zu ziehen.
Ja, ja. Sehr gut. Ja, also auch unter dem Aspekt eine spannende Entscheidung. Genau, der zweite Part, ebenfalls am 28. November passiert, oder die zweite Entscheidung stammt ja vom Europäischen Gerichtshof, und der hat in der Frage entschieden, ob die Netzentgeltfreiheit in Kundenanlagen, ob das so okay ist. So beim Blick auf die großen Medien, sage ich mal, hat das, glaube ich, ein bisschen für weniger Schlagzeilen gesorgt, fand ich im ersten Moment. Du sagtest eingangs, Social Media hätte das schon ganz gute Durchschlagskraft entfaltet. Genau, auch hier vielleicht steigen wir erstmal ein mit dem Background. Was sind denn überhaupt diese Netzentgelte und was sind überhaupt Kundenanlagen?
Genau, also man muss sagen, das EuGH hat gar nicht so sehr zu den Netzentgelten was gesagt. Das ist eine Folge letzten Endes von dem Urteil. Es ging ein Stück weit um die Frage, was ist eigentlich Netz? Insoweit kann man sich natürlich vorstellen, dass das in den breiten Medien vielleicht gar nicht so angeklungen ist, weil es erstmal nach einem sehr abstrakten, weit wegstehenden Thema klingt. Ja, insoweit muss man sagen, gibt es in unserer Branche unterschiedliche Möglichkeiten, die natürlich auch oftmals darauf ausgelegt sind, wie ist ein Geschäftsmodell besonders wirtschaftlich. Und wir in Deutschland haben uns ja insbesondere für den Weg entschieden, aus der Kohle auszusteigen, aus der Atomenergie auszusteigen und auf erneuerbare Energien zu setzen, was auch dazu geführt hat, dass es in Deutschland vergleichsweise zu anderen Ländern viele dezentrale Lösungen gibt. Das heißt, wir haben beispielsweise große PV-Anlagen auf Dächern. Damit werden dann nachher Mieter oder Kunden, die da drinnen sitzen, versorgt oder vielleicht auch der Anlagenbetreiber selber. Ähnliche Sachen haben wir in Industriegeländen, ja, so dass wir viele Varianten haben, wo eine Erzeugung vor Ort stattfindet und wo der Strom dann auch tatsächlich vor Ort entnommen wird. Und der deutsche Gesetzgeber hat sich gedacht, diese dezentralen Lösungen, wo unmittelbar da, wo erzeugt wird, auch Strom entnommen wird und das Stromnetz, das eigentliche, was zur Verteilung und Weiterleitung des Stroms da ist, gar nicht belastet wird in dem Fall. Und diese Privilegierung wurde ausgedrückt durch den Begriff der Kundenanlage. Man hat gesagt, wenn man sich auf einem räumlich begrenzten Gebiet letzten Endes befindet und da Strom erzeugt und Strom entnimmt, dann sei das kein Stromnetz. So, was hatte das jetzt zur Folge, dass man gesagt hat, das ist kein Stromnetz? Das hatte zur Folge, dass derjenige, der die Leitung innehat oder betreibt, A, kein Netzbetreiber wird, was in Deutschland besonders reguliert ist und mit besonderem Aufwand verbunden ist. Und auf der anderen Seite, dass man gesagt hat, wenn ich meinen Strom nicht durch ein Netz durchleite, kann ich auch keine Netzentgelte bezahlen, die ja für die, gerade für die Netznutzung letzten Endes erhoben wurde und nicht nur die Netzentgelte, sondern es gibt in Deutschland auch noch andere Sachen, die letzten Endes Bestandteil unseres Strompreises sind. Das sind die sogenannten Aufschläge und Umlagen auf Netzentgelte, beispielsweise die KWKG-Umlage, die Offshore-Umlage, die letzten Jahren auch immer weiter gestiegen sind an dem Punkt. Und für so eine Vor-Ort-Versorgungskonstellation konnte das natürlich ein Anreiz sein, das Netz tatsächlich weniger zu nutzen und weniger zu belasten, indem man sich dann tatsächlich auch diese Netzentgelte und Umlagen, Auflagen gespart hat und es dann für alle Parteien ein Stück weit günstiger geworden ist. Ja. So, und der Europäische Gerichtshof hat letzten Endes gesagt, das ist natürlich unser ganzes Energiesystem auch maßgeblich europäisch geprägt. Das heißt, ganz viel von den deutschen Normen, die wir bei uns wiederfinden, kommen aus dem Europarecht oder sind zumindest durchs Europarecht geprägt an der Stelle. Und der europäische Gesetzgeber oder der EuGH hat diesen Begriff der Kundenanlage in diesen Richtlinien, die dafür verantwortlich sind, gar nicht vorgesehen. Und der EuGH hat entschieden, dass gerade dieser Begriff des Netzes oder des Netzbetreibers aber besonders wichtig ist, um die Ziele der Richtlinie zu erfüllen. Das heißt, dass man jedem einen diskriminierungsfreien Zugang gewährt, dass jeder seine freie Wahl hat des Stromlieferanten etc. pp., dass man vor langer Zeit, muss man mittlerweile sagen, bestehende Monopole aufbricht. Ja, da kann man zum Hintergrund vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, dass es lange Zeit so war. Ich glaube, jeder kennt in Deutschland die großen Versorger, die es gibt, RWE, Vattenfall, E.ON, ENBW. Und früher war das so, die haben letzten Endes die Energie erzeugt, die Netze betrieben und den Strom auch wieder verkauft. Ja, und das führte natürlich zu einer gewissen Monopolstellung, die missbrauchsanfällig war, so nennen wir es. Ja, und man hat lange Zeit versucht, das über das Kartellrecht zivilrechtlich zu regeln, bis sich der europäische Gesetzgeber irgendwann mal entschieden hat, wir regulieren das. Ja, wir ziehen das alles auseinander und wir wollen jetzt sozusagen einen Wettbewerb in Europa schaffen. Das ist ja eh ein großer Leitgedanke des Europarechts, der freie Wettbewerb innerhalb von Europa, und hat das dann auch aufs Energierecht letzten Endes runtergebrochen. Und zur Umsetzung dieser Wettbewerbsfreiheit hat man dann bestimmte Verpflichtungen zum Zugang, zur Nutzung von Netzen ins Energierecht geschaffen, die halt aus dem Europarecht kommen. Und in diesen europäischen Richtlinien und Vorgaben hat der EuGH gesagt, gibt es zwar Ausnahmen, aber nicht so eine, die mit dem deutschen Begriff der Kundenanlage vereinbar wäre und auch nicht mit den Kriterien, die der BGH dafür bisher angelegt hat. Ja, also auch dieser Kundenanlagebegriff in Deutschland war schon lange Zeit sehr, sehr rechtsstreitsanfällig. Ja, man hat sich lange Zeit überlegt, was ist denn eigentlich sozusagen ein räumlicher Zusammenhang? Und dann brauchte man genau dieses Kriterium. Da kommen wir wieder zu dem Wettbewerbsbereich, dass man gesagt hat, diese Kundenanlage muss wettbewerblich unbedeutend sein. Und daran hat sich sozusagen viel aufgehangen, dass man gesagt hat, ja, wann ist denn eigentlich so eine Kundenanlage wettbewerbsrechtlich unbedeutend? Wann ist die klein genug? Auf welche Parameter kommt das letzten Endes an? Und insoweit gab es schon viel Rechtsprechung vom BGH, weswegen es auch ein bisschen verwundert hat, dass der BGH, trotzdem er schon oftmals darüber entschieden hat, erst jetzt oder beziehungsweise es ist ja schon ein paar Jahre her, dass die Vorlage zum EuGH gerichtet wurde, aber trotzdem nach unterschiedlichen Entscheidungen, wo das nie thematisiert wurde, dann tatsächlich diesen Vorlagebeschluss zum EuGH gemacht hat und der EuGH jetzt tatsächlich diese Sache entschieden hat, dass er gesagt hat, also damit kann sich der deutsche Gesetzgeber quasi nicht rechtfertigen zu sagen, es ist eine Kundenanlage, sondern auch die Sachen, die als Kundenanlage gelten. Und da können wir dann sozusagen gleich nochmal ein bisschen im Detail einsteigen. Die sind auch letzten Endes als Verteilnetz, sage ich jetzt mal so, betrachten, was dann die Folge hat, dass es auch einen Verteilnetzbetreiber gibt, der dann wiederum verschiedene Verpflichtungen innehat und sozusagen auch gegebenenfalls Netzentgelte und Aufschläge auf die Netzentgelte, was die ganze Stromlieferung dann vor Ort natürlich teurer macht für die Beteiligten.
Also schon ein Urteil mit relativ großer Wirkung und Durchschlagskraft. Lassen sich denn die Folgen da schon genauer absehen? Was muss denn jetzt passieren? Müssen diese Kundenanlagenbetreiber jetzt schon das Heft des Handelns in die Hand nehmen und aktiv werden? Was sind da für Folgen jetzt schon absehbar?
Genau, ich glaube, das fragen sich letzten Endes natürlich viele, weil die Worst Case, das Szenario wäre jetzt ja natürlich erstmals, dass von dem Übertragungsnetzbetreiber beispielsweise gewisse Nachforderungen gestellt werden. Das heißt, Umlagen, die man bisher nicht gezahlt hat, weil man in der Annahme war, die muss ich in der Kundenanlage nicht bezahlen, jetzt durch dieses EuGH-Urteil tatsächlich gezahlt werden müssten. Und da ja bislang sozusagen gar kein Anhaltspunkt dafür bestand, bevor der EuGH das entschieden hat, reicht die Verjährungsfrist, die allgemeine, vor 10 Jahren natürlich sehr weit zurück. Ja, und ich glaube, dass wenige Kundenanlagenbetreiber oder bisherige Kundenanlagenbetreiber jetzt von sich aus das Zepter in die Hand nehmen und da proaktiv tätig werden. Aber es bleibt natürlich abzuwarten und das wird auch sicherlich interessant werden, wie geht die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde damit um. Das heißt, hält die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde dann quasi auch die entsprechenden Stellen da an, diese Gelder jetzt zu vereinnahmen? Ich meine, man müsste natürlich erstmal rausfinden, welche Konstellation gibt es eigentlich. Also solange das hinterm Netz stattfindet, ist das ja auch gar nicht so präsent. Das heißt, man müsste Betreiber von Anlagen erneuerbaren Energien vielleicht sogar anschreiben und sagen, hast du sozusagen hier innerhalb von der Kundenanlage überhaupt Strom weitergeliefert? Weil das natürlich den Netzbetreibern vorher gar nicht bekannt ist, welche Strommengen hinterm Netz, so bisheriges Verständnis, denn eigentlich verbraucht wurden. Ja, das heißt, es bräuchte, um jetzt tatsächlich Gelder zu erheben, in dem Zusammenhang natürlich relativ viel Aufklärungsbedarf. Und dann ist natürlich die ganz entscheidende Frage, wer trägt eigentlich dann diese Kosten, die da anfallen, vielleicht auch für die Vergangenheit? Und da kommt es dann natürlich sicherlich entscheidend darauf an, wie sind eigentlich die Verträge ausgestaltet? Hat man solche Fälle vorgesehen, dass das passieren könnte? Hat man solche Fälle nicht vorgesehen? Wenn man solche Fälle nicht vorgesehen hat, wie geht man nachher damit um? / Wegfall der Geschäftsgrundlage, wurde auch im Zusammenhang mit Corona viel diskutiert, wenn sozusagen in Deutschland oder wo auch immer unvorhersehende Ereignisse letzten Endes die Rechtslage grundlegend ändern. Also da kommen, glaube ich, viele entscheidende Rechtsfragen auf. Und wenn man das so angeguckt hat, was in der Praxis momentan diskutiert wird, ist das natürlich vor allen Dingen eins, dass man sagt, der EuGH hat uns ein Stück weit in dem Urteil auch die Hand gereicht und gesagt, es gibt auch bestimmte Ausnahmen in der europäischen Richtlinie, die man auch in Deutschland geltend machen könnte, um das ganze Prozedere vielleicht nicht ganz so schlimm aussehen zu lassen, wie ich es jetzt auch ein Stück weit skizziert habe. Das Problem ist nur, der deutsche Gesetzgeber hat diese Sachen breitflächig bislang nicht umgesetzt in der Annahme, dass wir das ja nicht brauchen, weil wir die Kundenanlagenregelung haben. Jetzt würde man sagen, naja, ist ja grundsätzlich nicht so schwierig, dann passen wir halt das Energiewirtschaftsgesetz an und setzen das um. Wenn wir nicht vor der Brust die Vertrauensfrage und eine neue Regierungsbildung hätten, die ja mit ganz großer Sicherheit kommt und wir insoweit wissen, dass viele Gesetzesvorhaben, die jetzt aktuell noch im parlamentarischen Verfahren stehen, auf der Kippe sind, ob sie tatsächlich noch durchkommen oder nicht und mit den anderen Parteien im Bundestag gerungen wird, welche Regelungen man jetzt sozusagen tatsächlich noch verabschiedet, welche nicht, welche geparkt wird. Und in der Konstellation ist es eigentlich fast undenkbar, dass man jetzt nochmal so eine Neuregelung ad hoc auf dem EuGH-Gesetz bis zu den Neuwahlen oder bis zur neuen Regierungsbildung tatsächlich durch den Bundestag kriegt. Ja, also es gibt in den, das kann man vielleicht noch einmal erwähnen, es gibt eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes sowieso, ja, die sozusagen beraten wird aktuell. Da könnte man das sicherlich unproblematisch irgendwie auch mit aufnehmen, in Anführungsstrichen, wohl wissend, dass es sicherlich schwieriger ist, als ich das jetzt gesagt habe. Aber auch da wird natürlich sehr, sehr heiß aktuell diskutiert, ob diese Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes tatsächlich in der Legislaturperiode noch verabschiedet wird. Und die Stimmen äußern sich eher negativ dazu, muss man sagen. Und ich habe gerade eben von meiner Kollegin gehört, dass jetzt in den Nachrichten zu lesen war, dass Herr Habeck mittlerweile wohl persönliche Briefe an Abgeordnete schreibt, um auf Stimmfang zu gehen, um diese Novelle vielleicht tatsächlich noch durchgesetzt zu bekommen.
Okay, ja, also eine ziemlich unübersichtliche Lage, muss man sagen, für die Unternehmen. Was würdest du den Betreibern von Kundenanlagen jetzt raten? Sollten die schon mal den Notgroschen zur Seite legen? Wahrscheinlich auch nicht einfach in Zeiten der wirtschaftlichen Krise. Erstmal Finger stillhalten und abwarten. Was wäre jetzt der richtige Rat?
Genau, ich glaube, ganz stillhalten ist sicherlich nicht der richtige Rat. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, dass das Urteil jetzt erstmal zu hoch zu spielen an der Stelle. Aber was man, glaube ich, machen muss, man muss sich damit beschäftigen. Ich glaube, man braucht eine gewisse Betrachtung, was könnte das eigentlich für mein Unternehmen im Worst-Case-Fall heißen und was mache ich dann damit? Na, mit diesem Worst-Case bilde ich beispielsweise Rückstellungen im Unternehmen oder Ähnliches. Ja, und dass man natürlich dann aber vielleicht auch darauf blickt, wie könnte das zukünftig sein? Ne? Also, dass man diese Handreichung des EuGHs vielleicht auch aufgreift und sich denkt, was könnten jetzt sozusagen Maßnahmen sein? Und eine Maßnahme ist zum Beispiel, die immer diskutiert wird, es gibt neben dem öffentlichen Netz, was genehmigungspflichtig ist. Das heißt, wenn ich tatsächlich ein öffentliches Netz betreibe, muss ich eine Genehmigung beantragen bei der Bundesnetzagentur. Die Voraussetzungen, dass ich diese Genehmigung bekomme, die sind gar nicht so niedrig, weil ich dann sozusagen nachweisen muss, dass ich selbst zuverlässig bin, so ähnlich wie im Gaststättenrecht, und dass ich dann sozusagen auch die personelle, wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit dafür habe, so ein Netz zu betreiben. Und viele, die jetzt einfach eine Kundenanlage betrieben haben, haben das zumindest ad hoc nicht. Ja, das heißt, bevor man so eine Genehmigung beantragen würde, müsste man sicherlich einiges tun daneben. Und abgrenzend davon gibt es das sogenannte geschlossene Verteilernetz. Darauf hat der EuGH auch mehrmals hingewiesen, dass man unter bestimmten Voraussetzungen sagen kann, ich habe hier eine Art von in sich geschlossenes Netz, was ja dem Kundenanlagenbegriff ein Stück weit gleichkommt. Dieses geschlossene Verteilernetz gibt es auch heute schon im ENWG. Und das ist zumindest nicht genehmigungspflichtig. Und es gibt auch weniger regulatorische Pflichten als Netzbetreiber. Aber auch das muss man sozusagen anzeigen bei der Landesregulierungsbehörde, dass ich ein solches geschlossenes Verteilernetz betreibe. Das steht auch unter weiteren Voraussetzungen. Und insoweit ist man, glaube ich, gut beraten, jetzt nicht in Panik zu verfallen. Das ist, glaube ich, immer ein schlechter Rat. Aber dass man sich mit der Entscheidung beschäftigt, guckt, was könnten sozusagen alternative Lösungen sein, die aktuell vielleicht schon möglich sind, die sozusagen mit Blick auf die europäische Richtlinie möglich sind. Und dann zu schauen, wie ich mir die Karten lege und am Ende des Tages, was gewisse Nachforderungen oder andere finanzielle Sachen anbelangt. Ich glaube, da ist man natürlich trotzdem gut beraten, erstmal abzuwarten und nicht, wie soll man sagen, jetzt auf jedes Vertragsverhältnis mit Kriegsfuß zuzugehen, weil ich glaube, dass das sicherlich zu viel Streitigkeiten und auch zu gerichtlichen Streitigkeiten führen würde, je höher der Streitwert dann nachher tatsächlich ist. Und ich glaube, dass man das vielleicht sozusagen vermeiden kann, indem der Gesetzgeber dann gegebenenfalls doch nochmal reagiert und Zwischenlösungen findet, die solche Schreckensszenarien, sage ich jetzt mal, am Ende des Tages dann vielleicht tatsächlich aus der Welt schaffen.
Das wäre wünschenswert. 10 Jahre Nachzahlung wünscht sich ja, glaube ich, niemand. Nur mal ganz kurz noch für meinen Hinterkopf zur Abgrenzung dieser Kundenanlagen. Lässt sich das pauschal an bestimmten Größen oder an der Leistung der Anlage festmachen? Oder sind da nur bestimmte Unternehmen aus bestimmten Branchen betroffen? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz an ein paar Beispielen benennen.
Genau, also man würde sagen, die Kundenanlage, ich hatte es ja vorhin eingangs schon mal ein Stück weit erwähnt, das erste und Oberkriterium ist natürlich immer so eine örtliche, räumliche Begrenzung. Das heißt, ganz klassischerweise hätte man früher immer gesagt, wenn ich eine PV-Anlage auf meinem Dach habe und dann speise ich den Strom bei mir sozusagen ins Gebäude ein und nutze sozusagen die Leitungen, die im Gebäude verlegt sind für die Stromverteilung, dass das eine Kundenanlage ist. Und es gibt aber natürlich auch weitere Beispiele, die jetzt ein bisschen größer sind als das einzige Gebäude. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Wohnquartier habe, da hat man sich dann schon gestritten beim BGH, kam es dann darauf an, wie viele Wohneinheiten wurden versorgt, wie viele Gebäude wurden vielleicht versorgt, wie viele Mieter saßen tatsächlich vielleicht in den Gebäuden drinne. Aber es gab natürlich auch Punkte bei Industrieunternehmen, dafür gibt es einen extra Begriff nochmal der Kundenanlage, das ist auch interessant, da gibt es die Kundenanlage für die betriebliche Eigenversorgung. Da fragt man sich natürlich auch, ob das Urteil des EuGHs darauf jetzt tatsächlich übertragbar ist, weil der EuGH dazu nicht unmittelbar geurteilt hat. Ja, also es gibt unterschiedliche Konstellationen, aber am Ende kann man sagen, immer wo eigentlich ein räumlich zusammenhängendes Gebiet letzten Endes besteht, sei es ein Wohnquartier, sei es ein Industriegebiet, ich glaube, man könnte selbst sagen, irgendein Campingplatz oder ähnliche Sachen, all das war vorher irgendwie als Kundenanlage zu bezeichnen. Und hatte dann gewisse Privilegien, die natürlich je nachdem zum Vorteil gekommen sind, ob man auch tatsächlich eine Erzeugung da hatte. Also es gab natürlich auch viele Kundenanlagen, die trotzdem den Strom aus dem Netz genommen haben. Ganz einfach, wie das meistens der Fall ist. Aber auch in dem Fall wurde dann zumindest der Betreiber der Anlagen nicht zum Netzbetreiber. Also auch dieses Szenario sozusagen ist dann ausgeblieben an der Stelle. Und um deine Frage nochmal zu beantworten, der BGH hatte entsprechende Kriterien entwickelt, die abhängig waren von der Fläche, die sozusagen da versorgt wurde, von der Energiemenge, die durch diese Leitungen durchgeleitet wurden, von der Anzahl der Gebäude oder der Kunden, die quasi innerhalb dieser Kundenanlage versorgt wurden, alles unter dem Gedanken zu sagen, das ist nicht wettbewerbsrelevant. Also der BGH hat sich selbst Kriterien entwickelt, um zu sagen, das ist so klein und in Anführungsstrichen unbedeutend für unseren Strommarkt, dass das quasi nicht die Wettbewerbsqualität aufweist, um es tatsächlich als Netz qualifizieren zu müssen, um dann auch die Netzregularien darauf anzuwenden. So anders der EuGH jetzt.
Okay, das heißt, es dürfen sich erstmal alle, die das privat nutzen, sozusagen die PV-Anlage einfach auf ihrer eigenen Immobilie haben und das eine private Nutzung haben, die können sich erstmal entspannen, die sind davon nicht betroffen, richtig?
Das ist, glaube ich, aktuell so die Meinung, aber ich glaube, ganz unstrittig ist das auch nicht. Ob sozusagen nicht bloß der Häuslebauer, der jetzt die PV-Anlage auf dem Dach hat, sondern ganz allgemein die Frage im Raum steht, was ist eigentlich, wenn ich mich selber versorge? Ne, weil der EuGH natürlich schon angeklungen hat, dass das Netz dazu da sein muss, dass ich den Strom in irgendeiner Art und Weise an den Endkunden verkaufe. Jetzt kann man sich natürlich sagen, ich verkaufe mir den Strom ja nicht selber. Das heißt, wenn ich eine Eigenversorgung benutze, habe ich ja dieses Element nicht, dass man daraus ableitet, diese ganzen Konstellationen sind außen vor von dem Urteil, ob das dann sozusagen tatsächlich so ist und ob der EuGH da sozusagen mit diesem Verkauf, was in dem Urteil drin steht, wirklich das maßgebliche Kriterium zur Abgrenzung nehmen wollte oder ob es auch Konstellationen gibt, wo in relativ großen Konstellationen, muss man sagen, Energie selbst verbraucht wird, beispielsweise in einem Chemiepark oder ähnliches, was jetzt ja nicht ganz vergleichbar ist mit der PV-Anlage auf dem Dach. Das wird man, glaube ich, mal abwarten müssen und steht natürlich auch im Zusammenhang mit der Frage, inwieweit das EuGH-Urteil übertragbar ist auf diese betrieblichen Kundenanlagen. Ja. Also da gibt es, glaube ich, viele spannende Fragen. Und leider muss man sagen, ich glaube, das EuGH-Urteil, man hat es vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, hat in unserer Branche vielleicht mehr Fragen aufgeworfen, als dass es die leider geklärt hat.
Es bleibt also spannend in dem Zusammenhang. Lieber Christian, wir haben unsere halbe Stunde schon ausgefüllt. Ganz, ganz vielen Dank für den Hintergrund und die Erklärung. War wirklich sehr spannend. Toll, dass du da warst. Und ich sage jetzt schon mal schöne Weihnachten, auch wenn der Endspurt ja noch in vollem Gange ist. Ja, vielen Dank nochmal und ich hoffe, dich bald wieder begrüßen zu dürfen bei uns im Podcast.
Ja, hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Dir natürlich auch schon mal frohe Weihnachten und hoffentlich besinnliche Zeit.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.